Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles wird Strom. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen extrem interessanten Gast haben, den CEO von Octopus Energy. Er hat ein Interview gegeben, dass der Strompreis unsozial ist, beziehungsweise dass die Kunden abgezockt werden. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Warum ist das so? Warum hat er diese Meinung? Und wie muss sich eigentlich der Strommarkt verändern, damit das alles etwas gerechter zugeht? Weil im Moment haben wir das Gefühl, dass die Politik nichts dafür tut, dass der Strom wirklich billiger wird. Im Gegenteil, es wird immer noch ein bisschen teurer und die Stromsteuer, die eigentlich wegfallen sollte, wird doch nicht gesenkt. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Bastian, hier von Octopus Energy, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal.
Hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Mega Chance. Bin sehr gespannt, worüber reden, weil das sind genau die Themen, die mich auch am meisten interessieren und antreiben.
Ein kurzer Hinweis noch von dem Sponsor des heutigen Videos.
Macht ihr vielleicht schon euren eigenen Strom und das extrem günstig mit einem Balkonkraftwerk? Und wenn nicht, dann habe ich hier vielleicht auch eine Lösung für Einsteiger für euch. Ich habe hier gerade den EcoFlow Stream Pro, wo man direkt mehrere Module dran anschließen kann. Ein Speicher mit 1,92 Kilowattstunden Eisenphosphat-Technologie. Dieser Speicher hat den Vorteil, dass er 1200 Watt Ausgangsleistung bringen kann. Und wenn er noch mehr bringen soll, kann man noch einen zweiten Speicher daneben stellen, sodass man 2300 Watt insgesamt in der Spitze zur Verfügung hat. Man kann mit diesem Speicher auch ein Stück weit diese 800 Watt Grenze umgehen, weil er erkennen kann, wie viel Strom denn gerade im Netz gebraucht wird, wenn man denn diesen kleinen Smart Meter hier mit installiert. Was ich aber am interessantesten fand, das waren nämlich die Verbraucher im Haus, wo ich gar nicht so richtig drüber wusste, wie viel die eigentlich verbrauchen. Und dafür habe ich hier diese kleinen Shelly Smart Plugs von EcoFlow, wo ich sehen kann, wie viel der Kühlschrank verbraucht, wie viel der Staubsaugerroboter verbraucht oder auch die Waschmaschine etc. Und dann, wenn der EcoFlow-Speicher merkt, hey, da wird mehr gebraucht, dann kann er auch mehr Leistung abgeben. Wenn ihr schon ein Balkonkraftwerk habt mit einem kleinen Mikrowechselrichter, kein Problem. Falls ihr Interesse an so einem Speicher habt, gerne mal in die Videobeschreibung reinschauen. Da findet ihr einen Link von EcoFlow.
Bastian, ganz kurz am Anfang. Die Leute sind eigentlich gewohnt, dass hier der Robin sitzt von Robin TV. Der ist leider kurzfristig ausgefallen, liebe Leute. Deswegen werden wir seine schöne Stimme heute leider nicht in dieser Folge hören. Ich gebe mir trotzdem große Mühe, dass es eine interessante Folge für euch wird. Und folgt uns natürlich gerne hier bei YouTube, bei den anderen Podcast-Portalen, wo wir überall sind, Spotify und Co., RTL Plus etc. Also wer uns nicht sieht, der kann uns hören. Und da freuen wir uns über Anregungen, Kommentare und natürlich auch über jeden Abonnenten. So, lieber Bastian, jetzt haben wir das hier mal geklärt, dass der Robin nicht da ist. Zu dir meine erste Frage. Du bist CEO von einem Energieversorger im Grunde, der ist in anderen Ländern deutlich bekannter auch als hier, ist einer der größten, glaube ich, in Großbritannien. Und du hast seit einiger Zeit auf der Agenda stehen, dass der Strompreis oder beziehungsweise unser Strommarkt in Deutschland doch sehr ungerecht ist und unfair gestaltet ist, vor allen Dingen für die, die wirklich wenig Einkommen haben. Warum? Wie kommst du auf diese Aussage? Weil das haben bestimmt schon viele gesagt, aber bei dir ist es durch die Presse sehr bekannt geworden.
Mhm. Genau, wir sind tatsächlich der größte Stromanbieter in Großbritannien. Octopus Energy ist da innerhalb von 8 Jahren von einem Startup zum größten Anbieter des Landes herangewachsen.
Wow.
Das ist wirklich sehr beeindruckend. Und es ist aber dasselbe Ziel, das wir hier auch haben. Also auch wir wollen hier einer der größten, vielleicht der größte Energieanbieter des Landes werden. Wir sind jetzt bei über 1 Million Kunden. Wir sind auf einem guten Weg dahin. Und genau, und warum machen wir das, beziehungsweise was ist so ein bisschen unser Geheimnis? Das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Wir haben mehrere Probleme im deutschen Strommarkt. Ja. Wir haben, und da reden wir sicherlich nachher auch noch drüber, Probleme so rund um die Thematik Flexibilisierung, Digitalisierung, wie sieht eigentlich moderner Strommarkt aus? Aber wir haben tatsächlich auch direkt Probleme, die sind noch gar nicht, da muss ich gar nicht in die digitale Kiste greifen, sondern es ist wirklich so, die Menschen da draußen mit den Stromverträgen, die wir heute im Großteil haben, werden abgezockt. Die Preise, die die haben, sind unverschämt hoch. Wir haben in Deutschland aus verschiedenen Gründen die höchsten Strompreise in Europa. 40 Cent und darüber. Die entsprechen aber gar nicht den Preisen, was ich am Markt dafür zahlen würde. So, und es ist ganz oft, dass hier in Deutschland Verbraucher und Verbraucherinnen sich einen Stromtarif auswählen oder auch gar nicht wegen den Grundversorgern. Das ist auch nochmal ganz spannend. Und dann aber über die Jahre hinweg diesen Anbietern treu bleiben, aber gar nicht mitbekommen, weil sie sich nicht aktiv damit beschäftigen, dass sie Jahr für Jahr für Jahr Preiserhöhungen reingedrückt bekommen, die nicht wirklich irgendeinen Grund am Strommarkt haben, sondern eine reine Gewinnoptimierung der Anbieter sind und so die Leute einfach viel zu viel für ihren Strom zahlen.
Also ich sag euch jetzt auch mal so ein paar Zahlen, weil du es jetzt gerade so gesagt hast, aber der Neukundenpreis für Strom ist so ungefähr 27 Cent. Viele Millionen Menschen zahlen in Deutschland aber tatsächlich 38, 39, 40 Cent, auch bedingt durch diese Krise, die wir da hatten, durch den Angriffskrieg da auf die Ukraine, ist der Gaspreis extrem nach oben geschossen. Der Gaspreis mit dem Merit-Order-Effekt treibt dann auch die Stromgestehungskosten nach oben, weil der Gaspreis an den Strompreis gekoppelt ist oder umgekehrt. Das hat das teuer gemacht und viele Versorger sind auch pleite gegangen und viele sind in die Grundversorgung reingerutscht und haben diesen hohen Preis bezahlt, 40 Cent, da gab es eine Strompreisbremse, aber das ist auch alles wieder schon vorbei. Und das heißt, viele, die eigentlich können und auch Geld sparen könnten, sind noch in diesen unfassbar teuren Tarifen drin und die Konzerne machen Milliarden an Gewinnen und sagen nicht, hey, passt mal auf, das war eine Krise, wir gehen jetzt mit unseren Preisen auch wieder runter, auch im Basistarif, was sie eigentlich machen müssten, wenn sie fair wären, damit das hier nicht zu krass für die Verbraucher wird. Ist das so ganz gut zusammengefasst? Ist das dann so diese Abzocke, die du meinst, oder die Realität, die man sich angucken sollte?
Absolut. Also du hast da schon ganz schöne Mechanismen gezeigt. Das ist aber lustigerweise gar nicht alles. Beziehungsweise das gab es auch schon vor dem Ukraine-Krieg. Das hat nochmal so einen zusätzlichen Push gegeben. Und ja, die Preise sind da hochgegangen. Und dann sind für sehr viele Menschen die Preise, also oder für jetzt alle, die Preise eben gestiegen, genau aus dem Mechanismus, den du erklärt hast. Übrigens auch ein Thema, worüber wir mal reden sollten. Der Strompreis gekoppelt an den Gaspreis mit diesem Merit-Order-Effekt, ist das sinnvoll? Insbesondere, wenn wir erneuerbare Strom aus erneuerbaren Quellen haben, der einen Bruchteil kostet, ja, und es nicht wirklich zum Tragen kommt. Aber zurück nochmal zu diesem Abzocken. Also eine andere Zahl, die ich ganz interessant finde, ist, dass wir in Deutschland zahlen die Menschen in Summe 5,5 Milliarden zu viel für ihre Stromverträge oder Energieverträge.
Boah,
Geld
Wahnsinn.
Ist einfach zu viel. Das heißt, es fließt ab. Das ist teilweise Reingewinn von diesen Energieanbietern da draußen. Und es liegt hauptsächlich daran, genau, weil die Menschen nicht sich jeden Tag oder jedes Jahr intensiv mit ihrem Stromvertrag auseinandersetzen. Weil man diese, und wir nennen das ganz gern, Loyalitätsfalle ausnutzt. Wo die Leute einmal glauben, ich habe mir das angeschaut, das ist ein guter Anbieter, auf den kann ich vertrauen, ich zahle 27 Cent, 30 Cent, keine Ahnung, was man noch im Kopf hat. Und man ist sich nicht so bewusst, dass man über die Jahre halt wirklich einfach Preiserhöhungen reingedrückt bekommt. Und das muss man auch dazu sagen, jetzt kann man ja sagen, naja, ist ja jeder selber schuld, der nicht aufpasst. Ja, so, das ist nämlich das Hauptargument, das dann dagegen immer fällt.
Aber das ist ein bisschen wie bei diesen Versicherungen, ne? Die laufen einfach, werden erhöht und man weiß es nicht mehr so richtig. Und naja, das ist dann halt so, ne?
Genau, so, es ist so ein bisschen in unseren Lebenshaltungskosten ist halt der Strom drin. Jetzt kommt er halt aus der Steckdose, beziehungsweise die Glühbirne leuchtet. Da habe ich dann nicht mehr so jeden Tag wirklich die Interaktion mit meinem Energieanbieter. Ich habe halt einfach nur den Strom. Und was wir dann sehen, ist halt, aber das ist so die eine Sache. Und die andere ist, dass die Anbieter wirklich tatsächlich hingehen und sich ganz bewusst Mühe geben, dass die Leute eben auch nicht drauf kommen, dass sie zu viel zahlen. Ja? Dass man Kontakt mit dem Kunden so minimiert wie nur möglich. Ja? Dass bloß der Kunde eigentlich vergisst, wo er den Strom herbekommt. Dass wenn eine Abrechnung geschickt wird oder eine Preisanpassung geschickt wird, werden die 5-seitige, 10-seitige PDFs, ja, wo die Preisstruktur in höhere Matheaufgaben aufgedröselt ist, damit bloß nicht wirklich klar ist, was zahle ich denn jetzt eigentlich? Und wir lassen uns das schicken. Wir haben jetzt von unseren Kunden, wir rufen die dazu auf, wir sagen, hey, schickt uns doch mal von euren alten Anbietern eure Rechnungen, eure Preiserhöhungen, um mal zu gucken, wie ist denn das wirklich in der Fläche? Ja? Weil wir haben in Deutschland so, also ich meine, ich sitze jetzt hier, ich behaupte das, wir haben in Deutschland, was uns fehlt, ist wirklich irgendjemand, der flächendeckend sich das anschaut und einen Überblick hat, was zahlen denn alle Kunden da draußen wirklich? Ja? Wie machen denn Anbieter ihre Preisgestaltung? Wie hat jeder Anbieter, was sind die Angebote für Neukunden, die sie draußen haben und was verlangen sie für alle ihre Bestandskunden? Das weiß niemand, das ist alles hinter verschlossenen Türen und wir versuchen da gerade diese Tür mal so ein bisschen aufzustoßen. Ja? Und schauen uns mal an, wie sehen Rechnungen aus? Eben wie gesagt, da steht nicht klar der Arbeitspreis, sondern der wird dann irgendwie verrechnet und der Grundpreis, der wird anders verrechnet. verrechnet und mal in der Kilowattstunde, mal nicht. Und du müsstest das genau, du musst wirklich verstehen, wie der Energiemarkt tickt, damit du es rausfinden kannst. Und dann, wenn man es den Leuten vorrechnet und die draufschauen, sind die manchmal, dann fliegt denen die platzt denen die Hutschnur. Ja? Das ist ein Problem.
Also, wenn ich das jetzt so mal, du sagst dann, verspielen die auch viel Vertrauen. Die Menschen fühlen sich ja sowieso zu großen Teilen schon so ein bisschen, die da oben. Wenn ich jetzt aber so einen Strompreis habe, in einer Kilowattstunde, dann sagen die Leute, ich habe ja bei TikTok letztes Jahr erst angefangen. Ich habe da jetzt 30.000 Follower, könnt ihr auch mal gerne vorbeigucken. Ich habe bei manchen Videos wirklich tausende Kommentare, der Strom ist zu teuer. Und auch in meiner Freunden- und Bekanntenkreis ist dann zu teuer oder Leute, die ich kennenlerne, auf den Veranstaltungen, wo ich Vorträge halte, zum Beispiel zur Energiewende. Und dann frage ich ihn, wie viel bezahlst du denn pro Kilowattstunde? Das weiß der nicht.
Mhm.
Das kann der mir gar nicht sagen. Der weiß nicht, ob es 26 Cent sind oder 36, das weiß der gar nicht. Aber er sagt felsenfest zu mir, das ist eigentlich viel zu teuer. Der weiß gar nicht, was er bezahlt, und die wissen auch gar nicht, wie viel verbraucht. Das hat bei mir erst angefangen mit diesen Balkonkraftwerken, wo ich irgendwie gucken konnte, wie viel Strom kommt da raus. Und jetzt habe ich mir so kleine Plugs, so Smart Plugs besorgt, wo ich die ganzen Verbraucher. Und da habe ich erst gecheckt, also so richtig wahrgenommen. Natürlich weiß ich, dass ein Kühlschrank Strom braucht. Und ich bin ja damit viel mehr, beschäftige ich mich ja viel mehr als der normale Verbraucher. Aber da habe ich dann erstmal gesehen, ach guck mal, die Waschmaschine, wenn die so und so oft läuft, braucht so und so viele Kilowattstunden. Das zählt ja alles mit rein. Glaubst du auch, da fehlt aber auch so ein Bewusstsein für Energie? Also das habe ich erst bei mir festgestellt. Okay, wenn die Sonne scheint, mache ich die Spülmaschine ein, dann spare ich da ein bisschen Geld. Das war total logisch für mich, ja. Aber dass man überhaupt gar kein Bewusstsein hat für Energie. Genauso wenig, wie man ein Bewusstsein hat für Energie im Autotank. Dass man, wenn man 220 fährt, dass man halt dreimal so viel Sprit verballert, als wenn man 100 auf der Autobahn oder 120 fährt. Dass die Leute einfach gar keinen Bezug zu, die wundern sich dann nur, dass sie einfach schneller tanken müssen. Ja. In Wirklichkeit ist es aber, wenn man sich damit richtig beschäftigt, total schlau, das besser zu machen. Oder siehst du das auch so, dass die meisten das einfach auch gar nicht auf dem Schirm haben?
Das ist eine interessante Frage. Und was die Kernfrage ja da so ein bisschen ist, müssten wir alle dieses Verständnis haben? Müssen wir verstehen, was unsere Spülmaschine verbraucht? Brauchen wir Smart Plugs? Brauchen wir diese ganzen Lösungen?
Mhm.
Und klar ist es gut zu wissen, wie viel man verbraucht und was der Strompreis kostet. Auf der anderen Seite sehe ich es nicht so, dass wir den Verbraucherinnen und Verbrauchern da draußen die Aufgabe zumuten müssten, zu sagen, du musst dich jetzt mit all diesen Sachen beschäftigen. Ja? Du musst im Endeffekt, dein neues Hobby ist Energiemanagement bei dir zu Hause, damit ich deinen Anbieter nicht übers Ohr ziehen kann. Ja?
Mhm,
so, die Menschen, die da draußen sind, die haben alle, entweder haben die schon Hobbys, aber in den meisten Zeiten ist das Problem, dass die eh schon Probleme haben, irgendwie Miete zu bezahlen, ja, und über die Runden zu kommen. Die müssen zwei, drei Jobs teilweise jonglieren, damit sie es hinbekommen. Ja? So, und der Großteil der Leute hat eben nicht den Luxus zu sagen, ich beschäftige mich mit so ein bisschen wie so ein Hobby. Ich habe eine PV-Anlage und ein Balkonkraftwerk gekauft. Ich habe eine kleine Batterie, ich habe dieses Smartbox. Kostet ja auch alles Geld. Das ist so ein bisschen der Punkt. Das kann man machen und das ist super und das ist auch relevant. Aber der Kern ist eigentlich, wir Anbieter haben alle die Power oder die Macht, faire Preise an die Verbraucher weiterzugeben, Vertrauen aufzubauen. Und das ist ein sehr wichtigen Punkt angesprochen, ja, dass die Verbraucher das Vertrauen haben, hey, ich habe da einen Anbieter, der zieht mich nicht über den Tisch. Wenn ich ein Problem habe, kann ich den anrufen. Da ist jemand am Telefon. Der arbeitet da auch, der sitzt mit im Büro, so ist es nämlich bei uns, und der hilft mir mit meiner Problematik, wenn ich die Rechnung nicht verstehe, wenn ich die Rechnung nicht bezahlen kann, wenn es irgendein Thema gibt, habe ich jemanden, mit dem ich darüber reden kann. Ich muss nicht 50 Stunden in der Warteschleife verbringen oder mit irgendeinem seelenlosen Chatbot reden, wo ich eh keine Ergebnisse bekomme, ja, sondern ich habe jemanden, der mir helfen kann und ich weiß, ich bin in guten Händen. So. Und das ist, ich meine, das ist einfach mal nur so, das ist halt einfach menschlich in Ordnung. So sollte man Business machen. Ja? Da kann man auch, wir verdienen da auch Geld daran, dass wir Kunden haben, die wir fair behandeln und für die wir da sind. Das allein ist schon mal so ein Punkt, das fehlt einfach in der klassischen Energiebranche. Menschen werden nicht gesehen, Menschen werden als Zählerpunkte dekliniert. Ja? Also wenn du auf einen Kongress gehst, hier die Energiewirtschaft und die reden, die unterhalten sich. Die haben jetzt in den letzten paar Jahren rausgefunden, dass es da ja auch Kunden gibt und das Thema Kundenbindung ist plötzlich ganz groß. Da werden extra Kongresse für abgehalten, da treffen sich alle schön in irgendwelchen Suites und dann haben sie irgendwelche Präsentationen gemacht. Aber im Kopf wachen die jetzt erst auf, dass die Zählerpunkte da draußen Menschen sind, mit denen sie in Kontakt treten müssen, die sie vielleicht einfach besser behandeln müssten. Jetzt ist ein interessanter Punkt, und ich komme so ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast. So, wenn ich jetzt kein Vertrauen habe, und übrigens ist gerade eine Studie, die wir beauftragt haben, die herausgefunden hat, dass 70% der Menschen da draußen Angst haben, wenn sie einen Brief von ihrem Energieanbieter bekommen. Weil die davon ausgehen, dass es eine Nachzahlung ist oder erhöhte Kosten. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Strom ist ein gutes Lebens und 70% der Menschen haben da draußen Panik, wenn sie den Brief von ihrem Anbieter bekommen. Mhm. Über 4 Millionen Menschen leben in Energiearmut. Die können ihre Stromrechnungen nicht bezahlen, weil die teilweise so hoch sind. So.
Ja, krass.
Und das ist dieses Problem. Wir haben Leute, die haben Angst und Misstrauen. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt aber das Thema, was du angesprochen hast. Wir bewegen uns in eine Zukunft der Elektrifizierung, der erneuerbaren Energien, wo Strom viel, viel günstiger ist. Der Strom aus erneuerbaren Windanlagen und Solaranlagen ist der günstigste, den wir jemals hatten. Und jedes Jahr wird er günstiger.
Und auch mit Speichern, weil ich weiß, dass ihr es mir jetzt in die Kommentare schreibt.
Genau.
Ja, aber Speicher und Backup-Systeme und so. Nein, Leute, ich habe 5000 Kommentare, wo ich immer sage, nein, auch mit Speichern hat das Fraunhofer-Institut gerechnet. Das ist auch mit Speichern günstiger und selbst langfristig mit dem Backup-System und allem Pipapo mit den Netzen ausbauen. So läuft das irgendwann besser und günstiger als die fossilen. Aber nur so ganz kurz am Rande, sorry, weil sonst haben wir wieder 100.000 Kommentare und ich reg mich wieder auf.
Also ohne Speicher ist er günstiger, mit Speichern, also wenn man jetzt auch sagt, das sind ja nicht nur die Speicher, also die PV-Anlagen, die Speicher, die Elektroautos, die Wärmepumpen, diese Elektrifizierung, die kommen wird, die diesen ganzen Markt erreichen wird, ja, da kann jeder Haushalt, wir haben jetzt wir und sehr viele andere Energieanbieter und Energiestartups, die so ein bisschen diese neue Energierevolution vorantreiben, haben sich zusammengetan, da ist Empal dabei, da ist Sonnen dabei, da ist 1,5 dabei, da ist Lichtblick dabei, also es sind über 20 Anbieter, die sich jetzt hinter dieses Thema stellen und wir haben Roland Berger beauftragt herauszufinden, dass wir 250 Milliarden ungefähr sparen könnten, wenn wir diese Elektrifizierung voll ausnutzen in der Zukunft in unserem System, in den nächsten,
Wahnsinn.
In den nächsten Jahren. Und das Beeindruckte daran ist so ein bisschen, und jetzt kommen wir so, und was ist da der Schnittpunkt zwischen den beiden Themen? Wenn ich die Verbraucher abzocke auf der einen Seite und die haben Angst vor meinem Energieanbieter und auf der anderen Seite dann aber sage, hey, kauf dir ein Balkonkraftwerk. Ja? Wie wäre es mit einem dynamischen Stromtarif, wo sich viertelstündlich der Strompreis ändert. Hier ist ein Smart Meter, hier ist eine Wärmepumpe für 30.000 Euro. Hast du schon mal einem Elektroauto nachgedacht, wo dein Energieanbieter einen Ladeplan macht, der für dich und das Energienetz gut ist? Das passt nicht zusammen, weil die Leute sagen, Moment, ihr seid doch die Abzocker, vor denen ich seit Jahren Angst habe und jetzt wollt ihr mir irgendwelche viel komplexeren Energieprodukte anbieten? Nee, da mache ich nicht mit. Ja, so. Und das ist das Problem, das wir uns selber geschaffen haben und auch in dem wir immer noch arbeiten, wenn wir nicht anfangen, endlich fair zu den Verbrauchern zu sein.
Du hast jetzt gerade gesagt, der erneuerbare Strom ist eigentlich der günstigste überhaupt. Mit Merit Order Gaskraftwerke wird er dann teuer. Auch mit Speichern ist Strom aus Erneuerbaren schon günstiger als der aus den Fossilen. Wenn du jetzt diesen Merit-Order-Effekt, das sind ja die Stromgestehungskosten, das ist ja nur ein Teil. Was sind dann noch andere Teile? Wir haben eben gerade im Intro schon gehört, die Stromsteuer, dann gibt es die Netzentgelte, die könnte man vielleicht auch dynamisieren. Also woraus besteht denn der Strompreis und wo kann man noch Hand anlegen? Wo sagst du, müsste die Politik eigentlich, sag ich mal, ein bisschen regulierend wirken, dass das tatsächlich auch fairer wird, günstiger wird, weil die Energieversorger, auch die Netzbetreiber ja wirklich extrem viel Geld verdienen. Also die Gewinne von denen sind ja teilweise krass einfach. Und ich denke nur so, ja, das ist ja schön, dass der so viel Geld verdient. Aber das ist auch diese garantierte Rendite in die Investitionen, in die Netze. Das ist so absurd viel Geld und so hoch. Warum kann man das nicht ein bisschen runterschrauben und dafür dann für alle das ein bisschen billiger machen? Klar, das wollen die Konzerne nicht. Aber es wäre doch für uns aller Wohl, wenn wir ja für Wasser oder auch für Strom halt nicht solche Riesenpreise zahlen würden.
Ja, also es gibt sehr viele Themen. Also das Einfachste ist, bevor wir wirklich so ein bisschen in Strommarktdesign einsteigen, ist wirklich, wo es eigentlich auch schon Strommarktdesign ist, aber ist wirklich dieser Punkt, wie schafft man diese Anlocke und Abzocke entgegenzuwirken? Ja. So, das ist so, da ist ein Hebel, der ist sofort verfügbar, da muss ich nicht Infrastruktur ausbauen oder sonst was und ich kann sofort Ersparnis für Verbraucher schaffen. Und du hattest es vorher also im Beispiel gesagt, so, ja, da zahlen Leute 38 Cent oder 40 Cent oder sowas für ihren Strompreis. Ich habe erst letztens den Vertrag von einer Kundin auf dem Tisch gehabt, wo ein Kollege von uns am Türgeschäft mit der gesprochen hat, eine Rentnerin, die hat 75 Cent die Kilowattstunde gezahlt.
Krass.
75 Cent, das ist kein Einzelfall. Wir treffen immer wieder auf so Leute. Das sind gerade Rentner, die die lokalen Stadtwerke oder Grundversorger sind und denken, sie haben einen fairen Tarif. Der Kollege hat das der Dame erklärt, die ist fast aus allen Wolken gefallen und die hat dann diesen Satz gesagt, hat gesagt, wenn sie nicht an meine Tür geklopft hätten, ich würde für immer auf diesem hohen Strompreis sitzen.
Weil sie sich einfach da auch nicht drum kümmern kann, drum kümmern will.
Nicht so, das ist schwierig, das ist für Leute, die eben Rentner, Alleinerziehende, Leute, die mehrere Jobs haben, Leute, die vielleicht auch irgendwie einen niedrigeren Bildungsstandard haben, Leute, die eben nicht Deutsch vielleicht fließend sprechen, ja, Bürokraten, Strommarkt, Deutsch, sehr, sehr schwierig teilweise zu verstehen, was da los ist, ja.
Mhm.
Und da kann die Politik hingehen und wir sehen das in anderen Ländern, in Großbritannien zum Beispiel, da gibt es so einen Mechanismus, wie man schafft eine Preisobergrenze. Man sagt, Bestandskunden dürfen nicht mehr als XY Cent die Kilowattstunde bezahlen. Und der orientiert sich dann an dem aktuellen Marktpreis. Das wird alle, ich weiß es nicht genau, Quartal oder halbe Jahr, wird das neu festgelegt.
Mhm.
Das hat dann schon damit zu tun, wie teuer ist denn der Strom gerade? In der Krise ist er generell höher. Aber es garantiert, dass Leute nicht mehr, also übermäßig abgezockt werden.
Also das heißt, der Neukundenpreis sind 27 Cent und dann sagst du, okay, der darf maximal 5 Cent höher liegen als irgendwie dieser so, Neukundenpreis, genau. Oder so.
100%
und dann sagst du, okay, gut, genau. Dann, oder 6 Cent, ne? So, dass er da irgendwie noch eine Marge hat und alles, aber dass er nicht zu krass, also 75 Cent oder 60
genau,
Cent zahlt und dass das Doppelte oder Dreifache von dem, was er eigentlich, okay.
Mhm. Ja. Und es hat dann den Effekt, dass natürlich dieses Geld, also das muss man ja auch sagen, von dieser Dame, die 75 Cent gezahlt hat, da ist ja die Hälfte oder mehr als die Hälfte dieser Kosten, die werden ja einfach reinvestiert in Dumpingpreise vorne am Markt. Also in Deutschland haben wir dann so ein interessantes System, weil wenn du auf eine Preisvergleichsseite gehst, siehst du teilweise Preise, die sind günstiger als der Strom am Markt.
Mhm.
Und fragst du dich, wie funktioniert denn das? Weil die sind ja alle negativ margig dann. Ja?
Mhm.
Aber die werden eben subventioniert, dass da irgendwelche treuen Kunden sitzen, die diese Dumpingpreise finanzieren und die neuen Kunden mit Dumpingpreise werden dann über Jahre wieder zu ertragreichen Kunden gemacht, indem man Preiserhöhungen macht. Dieses Spiel kann man sehr schnell unterbinden, Preisobergrenze setzen, Transparenzpflicht. Mhm. Ich muss einem Bestandskunden sagen, was ein Neukunde gerade kriegt oder ob der Tarif, auf dem er ist, der günstigste ist, den er hat. Ja? Ich muss vielleicht einem Bestandskunden die Möglichkeit garantieren, auf einen Neukundentarif zu wechseln. So, allein das sind drei Sachen, die kann man relativ schnell umsetzen und man hat sofort Ersparnis, weil man eben die negativen oder die Abzocke-Eigenschaften des Marktes untergräbt. So.
Aha.
Und das könnte man morgen sich hinsetzen und regulatorisch durchsetzen. So, und auf der anderen Seite, das sind die Sachen, die du angesprochen hast, ist so ein bisschen, okay, was machen wir denn eigentlich mit unserem Energiesystem? Ja, wir haben ein Energiesystem, das ist Jahrzehnte alt. Das kommt aus der fossilen Energiewirtschaft, wo man gesagt hat, wir haben Kohlekraftwerke, wir haben Gas- oder Atomkraftwerke, die powern wir hoch. Wir wissen ungefähr, was jeder verbraucht zu jeder Zeit. Wenn alle nachmittags heimkommen, steigt der Energielast, dann fahren wir die Kraftwerke hoch. Super. Wenn wir mehr Leute haben, brauchen wir mehr Kraftwerke und mehr Netze. So, die Realität ist, die wir heute haben, ist aber, wir elektrifizieren uns zunehmend. Es kommen Wärmepumpen dabei, die günstiger zu betreiben sind als eine Gas- oder eine Ölheizung. Es kommen Elektroautos hinzu, die effizienter sind als fossile Autos und so weiter. Aber die erhöhen die Stromlast. So, aber nicht planbar. Es ist eine Wärmepumpe vielleicht ein bisschen, da weiß man ungefähr, wann die startet, ein Speicher, ja, der könnte aber zu jeder Zeit geladen oder entladen werden und ein Elektroauto weiß man auch nicht so hundertprozentig, wann die Leute das aufladen. So, also man hat so diese Flexibilität, die ins Netz kommt. Auf der anderen Seite hat man diese vielen erneuerbaren Anlagen, die sehr, sehr günstig, teilweise negativpreisig Strom produzieren. Aber halt auch nicht immer zum selben Level. Also man muss anfangen zu flexibilisieren. Und dahin müssen wir den Markt aufbauen. Wir müssen nicht sagen, wir wollen diese Flexibilität rausdrängen, weil wir mit dieser, das ist uns zu dynamisch und damit können wir nicht planen, sondern wir müssen voll drauf eingehen. Weil dann können wir anfangen, Energieprodukte zu bauen, die am Ende bedeuten, dass die Leute nichts mehr für ihren Strom zahlen. So, wir haben andere Länder, zum Beispiel in Großbritannien, wo wir herkommen, da haben wir schon Produkte am Markt. Da kriegen unsere Kunden von Octopus Energy, 8 Millionen davon, teilweise je nachdem, in welchem Netzgebiet die leben, eine Nachricht auf ihr Handy und die heißt dann, oh, es gibt quasi einen Überschuss von erneuerbarer Energie im Netz. Statt diese erneuerbare Energie auszuschalten, also die Windräder auszuschalten, die Solaranlagen, kostet der Strom jetzt nichts. Ihr könnt so viel davon verbrauchen, wie ihr wollt. Weil der muss quasi raus aus dem Netz. Weil die Abschaltungskosten sind höher, als wenn er jetzt verbraucht wird. Und dann gehen die Leute hin und waschen die Wäsche oder machen, was sie wollen, laden ihr Auto auf. Und dann hören sie wieder auf, wenn diese Phase zu Ende ist. Andersrum gehen wir hin und sagen den Menschen, hey, wir haben jetzt eine Phase, da ist vielleicht ein Blackout oder da ist jetzt nicht so viel erneuerbare Energie da. Mhm. Wir müssten ein Gaskraftwerk hinzuschalten oder der Netzbetreiber müsste das machen. Aber wenn ihr Verbraucher schafft, euren Verbrauch zu reduzieren, dann werdet ihr dafür bezahlt. Weil ihr helft, das Netz auszugleichen. Und weil die Kosten, ein Gaskraftwerk anzuschalten, zusätzlich enorm hoch sind. Das ist viel günstiger, wenn die Leute ein bisschen weniger verbrauchen. Und die machen genau das Umgekehrte. Die reduzieren dann, die waschen dann eben keine Wäsche. Die machen dann gerade nicht. Die schauen dann kein Fernsehen oder so. Die passen sich an, weil sie wissen, sie verdienen auch was dran. Und das, sowas ist möglich, wenn man hingeht und zum Beispiel in einem Land bei jedem Zuhause einen Smart Meter hat. Das ist ein digitaler Stromzähler, der diesen Verbrauch zu jeder Zeit oder zumindest in den Viertelstundentakten an den Markt und an den Netzbetreiber und an die Energieanbieter meldet. Weil dann weiß man eben, wie viel Strom habe ich im Netz, wie hoch ist der Verbrauch und wie kann ich mit Preissignalen das so tarieren, dass wir auf den Ausgleich kommen. Ohne dass ich mehr Netz bauen muss, ohne dass ich nochmal 20 Gigawatt Kraftwerke dazu bauen kann, sondern mit dem, was wir heute schon haben. Wir nutzen die Elektroautos, die Speicher, eben die Erneuerbaren und die Verbraucher, um das Netz auszugleichen und dann teilweise Negativpreise für die Menschen zu erzielen.
Und das, aber das heißt, du brauchst unbedingt diese Smart Meter dafür.
Ja.
Ohne die geht es nicht. Im Moment ist es ja so, wir wissen in großen Teilen der Netze überhaupt nicht, was da los ist, so richtig, weil wir diese Smart Meter nicht haben. Ist das auch der Grund, warum ihr mittlerweile Messstellenbetreiber seid und selber dann hingeht und sagt, okay, du kriegst jetzt hier eine neue IMSIS-Einheit, so einen intelligenten Messzähler, damit wir diese ganzen Sachen überhaupt machen können, weil das ist ja eigentlich so, dass der nicht möglich, wenn du diese Dinge nicht umsetzt. Und im Moment haben wir ja seit vielen Jahren so eine Art Bummelstreik. In Italien haben wir schon den dritten oder vierte Generation des Smart Meters. Und in Deutschland, wo wir ja immer sagen, hier Mensch, Ingenieure und so, wir sind technisch immer super auf dem neuesten Stand, haben wir nur 1% Smart Meter eingebaut oder 2%. Das ist irre wenig. Und in anderen Ländern haben wir 100%, schon seit 10 Jahren, so Norwegen und Co. und auch anderen Ländern. Das müsste dann wahrscheinlich erstmal passieren, oder? Oder das macht ihr dann sozusagen, muss man dann gleich mitmachen, weil sonst wird es nicht funktionieren.
Genau, also da muss was passieren. Wir sind Schlusslicht in Europa mit 2%. Also wir nähern uns den 3%, aber es ist kein Grund zu feiern. Ja. Genau, in allen anderen europäischen Ländern um uns herum sind die alle schon bei irgendwas zwischen 80% und 100%. Ja, selbst Großbritannien, die sehr spät eingestiegen sind, ja, haben es hinbekommen, in kürzester Zeit auf über 60% zu kommen. Nur wir stehen da und sind immer noch im Rumdiskutieren, ob wir nicht vielleicht noch mehr Bürokratie da drauf laden können und das Ganze noch komplexer zu machen. Mhm. Das ist ein Riesenproblem. Ich habe immer so dieses Beispiel, das man so bringen kann, so ein bisschen, also Energiewende oder Strommarkt ohne Smart Meter ist so ein bisschen wie ein Auto ohne Tacho. Und wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich auch ohne Kupplung. Ja, ich kann einfach nur aufs Gas treten, ja, und fahre dann in irgendeinem Gang an irgendeine Geschwindigkeit. Ich weiß nicht genau, was los ist. So fahren wir ein bisschen unser Energiesystem gerade.
Mhm. Ja, krass. Also jetzt habe ich noch eine Frage bezüglich Frau Reiche. Das hatten wir eben gerade mal so angestoßen. Du hast gesagt, das muss alles intelligent werden, das muss dynamisch werden und flexibilisiert werden, weil wir dann, das hast du so im Nebensatz gesagt, ganz viele Gaskraftwerke gar nicht bräuchten. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was, weil das ist ja hier ein Riesenthema bei YouTube, auf Social Media, dass hier der Irrwitz passiert, dass Speicher zum Teil komplett ignoriert werden, aber auch diese Dynamisierung der Netze oder Intelligenz der Netze ignoriert wird komplett. Und dann sagt man, oh ja, Versorgungssicherheit, wir müssen 70 Gaskraftwerke bauen, das geht gar nicht anders. Was sagst du denn dazu? Kannst du da nochmal einen Satz zu sagen?
Flexibilisierung oder Flexibilität ist Versorgungssicherheit. Wir können Speicher, seien es Großspeicher, seien es Heimspeicher, seien es die vielen Elektroautos, die kommen werden, und da brauchen wir uns nichts vormachen, selbst in Deutschland werden die alle kommen, weil die kommen weltweit, wir sehen den Trend. Die können wir einsetzen, um das Netz zu stabilisieren und dagegen wirken, mehr Gaskraftwerke zu brauchen. Und dieser Trend oder diese Möglichkeit wird komplett übersehen aktuell. Wir hängen fest in der jahrhundertenalten fossilen Welt, wo man einfach immer noch mehr verbrennt, wenn man vorne ein bisschen mehr braucht. Die Ineffizienten sind so gigantisch, das wird uns als Volkswirtschaft so viel kosten, dass wir irgendwann, wenn wir den Weg konsequent quasi weiter beschreiten und nicht in die Zukunft reinschauen, wirklich im Hintertreffen sind.
Mhm.
Wir haben es heute schon, also in Großbritannien auch wieder, und ich kann da immer gut die Beispiele herbringen, weil da sind wir schon so weit und da sehen wir, wie der Effekt ist. Da haben wir 300.000 Elektroautos, die wir managen, als Octopus Energy mit unserer Plattform, und können damit über 2 Gigawatt Leistung quasi ausgleichen. Ja? Und es ist teilweise aktuell noch nur, wann wir die laden und wann nicht. Der nächste Schritt, der kommen wird, ist ja bidirektionales Laden. Also wann ich die quasi einspeichere und was ich wieder zurückgebe ans Netz. Und dann kommen die Heimspeicher. Ich glaube, in Deutschland haben wir 20 Gigawatt Heimspeicher rumstehen. Ja, wir haben über 4 Millionen Dächer mit PV-Anlagen. Die betreiben wir aktuell nicht flexibel, sondern wenn die Sonne scheint, pumpen die halt entweder ins Haus oder dann halt vor allem ins Netz, wenn es keiner braucht, anstatt dass wir die alle flexibilisieren. Und das Problem ist, wenn wir jetzt aber sagen, ja, wir werden ein paar Gaskraftwerke brauchen, insbesondere wenn wir von der Kohle weg wollen, ja, weil der CO2-Ausstoß ist da, ist ja noch viel enormer. Also ein paar modernere Gaskraftwerke sind sicherlich hilfreich als Backup. Aber so wenig wie möglich. Weil jedes einzelne Gaskraftwerk, das wir jetzt bauen, ist extrem teuer. Das muss über Jahrzehnte abbezahlt werden. Und wer macht das? Naja, wir Verbraucher. Also wenn wir über hohe Strompreise reden, in der Zukunft werden die noch sehr mehr steigen, weil das sind alles, es wird alles über die Netzentgelte abgerechnet. Jedes Gaskraftwerk, das da hinkommt, jeder Meter oder jeder Kilometer mehr Kupfer oder Kabel, der verbaut wird deswegen, zahl du, ich, alle, die hier zuhören und alle unsere Kindeskinder in der Zukunft noch über Netzentgelte, weil das wird über Jahrzehnte muss das abgezahlt werden. Ganz davon ab, dass das Jahrzehnte braucht, bis diese Gaskraftwerke stehen. Das ist ja schön, wenn wir die jetzt alle bauen wollen. Also bis die ausgeschrieben sind, haben wir wahrscheinlich schon wieder eine neue Regierung. Ja?
Ja.
Demgegenüber habe ich dieses Flexibilisierungspotenzial, das schon da ist, das Tag von zu Tag wächst, weil es einfach Verbraucherentscheidungen sind. Verbraucher entscheiden sich, ein Elektroauto zu kaufen. Die Speicher von einem Elektroauto ist ungefähr die Stromleistung, die ein ganzes Einfamilienhaus braucht. Ja? Zack, habe ich das Problem schon mal gelöst. Ja? Die können sich theoretisch dann direkt versorgen. Oder ich kann das halt nutzen, um dieses Heim zu betreiben, wenn es sein müsste, wenn ich einen Blackout hätte. Ja? Ich kann die Flexibilität heute nutzen. Ich kann erneuerbare Anlagen in einer viel höheren Geschwindigkeit ausbauen, Wind und Solar, als ich ein Gaskraftwerk bauen kann. Und das richtig Spannende ist, und jetzt kommen wir nämlich mit den ganzen Kritikern, die sagen, ja, Fläche und das sieht nicht schön aus. Ja, aber die kann ich auch genauso schnell wieder rückbauen. Ich finde, der Friedrich Merz hat einen ganz interessanten Kommentar gesagt, noch in der Wahlperiode, so, ihm gefallen die Windräder nicht, das ist, glaube ich, eine persönliche Einschätzung, und er sieht es als Übergangslösung. Und da habe ich mir gedacht, also ich glaube nicht, dass es eine Übergangslösung ist, aber es könnte eine sein. Wir könnten jetzt sehr stark in Windkraft investieren, wir hätten die günstigsten Strompreise, die es gibt, europaweit. Wir könnten mit Flexibilität ausgleichen, dass die eben nicht immer viel Strom produzieren, aber es ist heute schon möglich. Und wenn wir in 10, 20 Jahren eine neue Technologie haben, die viel besser ist, Fusionsreaktoren, dann können wir die wieder rückbauen. Und man wird 2 Jahre später nicht wissen, dass die da gestanden sind. Aber ein Kohlekraftwerk oder ein Gaskraftwerk, das will ich mal sehen, dass einer rückbaut.
Ja, du hast das gerade gesagt mit diesen ganzen Zahlen, 20 Gigawatt bei den Heimspeichern, dann kommen ungefähr nochmal so 10 bei den Gewerbespeichern dabei. Die Großspeicher, diese über 1 Megawatt, das sind bei den Netzbetreibern zur Genehmigung, also wir haben da jetzt so 13 Gigawatt an Leistung und 20 Gigawattstunden, die zur Verfügung stehen. Die sind noch nicht alle netzdienlich leider, aber nur mal, um euch eine Zahl zu nennen. Die Netzbetreiber haben Anfragen für 250 Gigawatt an Leistung. Das sind 400 bis 800 Gigawattstunden an Kapazität. Mit 1400 Gigawattstunden könnten wir einen kompletten 24-Stunden-Tag nur aus Batterien leben, nur damit man das mal so hat. Und Deutschland hat in der Spitze eine Leistung von 70 Gigawatt und in der Nacht so 35 Gigawatt. Das heißt, die Leistung, die bei den Netzbetreibern zur Genehmigung vorliegen, ist ein Vielfaches von dem, was wir eigentlich brauchen. Und da sind die Autos noch nicht mal mitgerechnet mit 130 Gigawattstunden, die heute schon durch die Gegend fahren und die in der Zukunft deutlich mehr werden. Also das, was du jetzt gerade alles gesagt hast, das ist nicht so, dass das irgendwann irgendwie in 20 Jahren passiert, sondern da haben wir heute schon riesige Zahlen auf dem Tisch liegen. Man muss das natürlich umsetzen und man muss es sozusagen nutzbar machen. Das ist vielleicht sowas, was du jetzt hier gerade auch dann versuchst mit deiner Firma oder mit eurem, als ihr als Anbieter, dass ihr sagt, naja, wenn wir schon uns das antun, Energieversorger zu sein und Kunden zu gewinnen, dann müssen wir aber auch die Zukunft irgendwie mitdenken. Wenn ich das so ganz so richtig mache, weil ohne geht's ja nicht. Die Netze kosten Geld. Ne? Die Netze sind 70 Jahre alt, hast du gerade gesagt. Das sind hunderte Milliarden, die da reinfließen. Jetzt denke ich aber auch immer, Leute, die Gasnetze, ne? Das ist auch nicht vom Himmel gefallen.
Ja.
Das wurde ja, da wurden ja Billionen ausgegeben, um solche Netze aufzubauen. Jetzt ist natürlich für einen Gasnetzbetreiber blöd, wenn das rückgebaut wird, weil die Leute auf Wärmepumpen gehen. Ist doof. Aber wir müssen ja raus aus den Fossilen, weil wir 2045 klimaneutral werden. Dann denke ich immer so, ja Leute, das Geld, was wir da rein investiert haben, um das alles aufzubauen, diese Billionen, die müsste man doch mindestens sagen, hey, wenn wir ein sauberes Energiesystem haben, da könnten wir doch auch ein bisschen was in das saubere Energiesystem investieren, weil du musst ja auch so sehen, eine Autobahn muss ja auch irgendwann mal erneuert werden. So ein Netz ja auch. Wenn man das einfach jahrelang, jahrzehntelang nicht gemacht hat, dann ist es mal irgendwann wieder Zeit. Das ist doch das, was man jetzt auch machen muss, damit dann auf solchen Netzen, solchen neuen Netzen, die dann auch deutlich weniger ausgebaut werden müssen, wenn man das hier alles flexibilisieren kann, dass das auch wieder Wertschöpfung schaffen kann und darauf dann auch Businessmodelle wieder entstehen etc. pp. Und die Leute vielleicht dann auch in der Zukunft oder in der mittleren Zukunft dann auch sehr günstige Strompreise haben, zumindest zu einer großen Zeit des Jahres durch erneuerbare Energien, oder?
Absolut, unterschreibe ich alles. Ich würde sogar gar nicht sagen, dass wir machen diese Investitionen nicht, weil es uns darum geht, dass das Netz grüner sein muss, ja, oder wir die Klimaziele erreichen müssen. Ja, das ist so ein bisschen, ich finde, da muss man auch vorsichtig sein. Das ist nicht das, warum wir das machen. Wir sagen, wir investieren da rein, weil das ist das Ziel und darum kostet es uns das was. Nein, das ist, weil es das bessere System ist. Es ist effizienter und es ist kostengünstiger für alle. Es ist super schöner Bonus, dass es uns auch saubere Luft macht und unsere Natur schont und unser Klima lebenswert hält. Aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, selbst wenn die erneuerbaren Energien, die wir haben und Flexibilität, denselben CO2-Ausstoß hätten oder ähnlichen, ja, wäre es immer noch die bessere Investition, die wir machen würden.
Ja.
Eine Wärmepumpe ist um vierfache effizienter als eine Öl- oder Gasheizung. Und dieselben Koeffizienten sehen wir bei Elektroautos. Es ist einfach besser. Wir haben zu Hause alle Elektrifizierung in unseren Heimen. Wir gehen alle weg von einem alten Röhrenfernseher oder sind weggegangen, ich hoffe, es haben nicht mehr so viele welche, hin zu einem modernen LED-Screen. Nicht nur, dass der besser ist, wirklich das Erlebnis des Fernsehschauens ist besser geworden, der Energieverbrauch ist auch gesunken. So. Mhm. Es würde ja niemand sagen, es wäre so ein bisschen so, als würden wir daran sagen, wir müssen den LED-TV müssten wir aufrechterhalten und wir müssen eine Förderung für alte Röhrenmonitore wieder schaffen, ja, weil da gibt es ja eine Industrie, die hat da irgendwie Röhrenmonitore gebaut, ja. So ähnlich ist die Diskussion, die wir gerade führen. Wir kommen, und wenn wir jetzt mal bei der Wärmepumpe bleiben, wir haben eine Entwicklung, wie wir als Menschen uns heizen. Wir haben angefangen damit, wir saßen in der Höhle und haben gefroren. Dann haben wir uns angefangen, in Felle zu wickeln, dann hat irgendjemand das Feuer erfunden, so, und dann haben wir irgendwann festgestellt, es ist viel effizienter, Kohle zu verbrennen als Holzstücke. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, so Öl ist viel effizienterer Energieträger als so ein Stück Kohle. Und dann haben wir festgestellt, so Gas ist eigentlich noch viel besser. Ja? Und auch immer wieder ein Ticken sauberer. Jedes Mal ist es ein bisschen angenehmer und ich habe ein bisschen weniger von den Ausstößen. Und jetzt sind wir so weit, wir haben jetzt quasi den Zukunftsturbo, dass wir sagen, weg von Verbrennen, der nächste Schritt ist Elektrifizierung der Wärme. Die ist emissionsfrei und ein Vielfaches effizienter als alles zu verbrennen. Wenn ich irgendwas verbrenne, habe ich maximal einen Koeffizienten von 1 zu 1. Also ich verbrenne irgendwas, habe ich die Energie, die da drin war, zu einer Wärmeenergie. 1 zu 1 schafft aber kein Verbrenner. Also ist meistens darunter. Bei einer Wärmepumpe habe ich eine Einheit Strom, mache ich in zu 4 Einheiten Wärme. Das kann nichts anderes. Und ja, die Anfangsinvestition ist noch hoch und wir müssen runter von den Kosten. Aber das sind Skaleneffekte der Technologisierung. Genauso wie sich früher die ersten LCD- oder Plasmabildschirme konnte sich auch niemand leisten. Oder die waren sehr teuer, die haben sich sehr wenig Leute geleistet. Das hat uns aber nicht aufgehört zu sagen, dass das was ist, woran wir arbeiten müssen. Und jetzt hängen sie in jedem Heim. Und so werden wir das in der Energiebranche auch erleben. Und ihr Strom wird günstiger. Und das Interessante ist, ich erzähle das nicht nur, weil ich von der Zukunftsvision rede, sondern weil es heute schon so ist. Also es ist nicht eine, wir reden davon in 20 Jahren, sondern es ist heute schon so.
Wenn du jetzt drei Dinge hättest, die man jetzt sofort ändern müsste, was wäre das? So als Abschluss.
Wir brauchen mehr Smart Meter. Wir brauchen einen flächendeckenden Smart Meter in ganz Deutschland mit einfacheren Geräten. Und einfacher meine ich nicht, weil sie simpler sind, sondern oder weniger können, sondern weil sie nicht so unnötig bürokratisch und komplex sind wie das Monster, das wir hier in Deutschland geschaffen haben, sondern die Geräte, die europaweit 100-millionenfach installiert sind und sehr gut funktionieren und Datenschutz haben und alles, was man braucht, zum Bruchteil der Kosten. Das müssen wir machen. Das ist, wie gesagt, das ist die Schnittstelle, das ist der Tacho, das ist die Kupplung der Energiewende. Wenn wir das nicht haben, wird es ganz schwierig für uns alle. Und das müssen wir die nächsten 2, 3 Jahren am besten anschieben. Das andere wäre, wir müssen Flexibilität wirklich auch als gleichwertig gegenüber fossile Erzeugung stellen, gegenüber Kraftwerke. Wir dürfen das nicht ins Hintertreffen geraten lassen. Und wir müssen die Netzentgelte reformieren. Ja? Wir müssen ein bisschen daran, dass wir sagen, entweder, dass wir regionale Netzentgelte haben, also da, wo der Strom günstig produziert wird, soll er abgenommen werden zu niedrigeren, als da, wo er hintransportiert wird. Und wir müssen die auch flexibilisieren. Wenn ich dynamische Preise habe im Arbeitsmarkt, also was kostet mich die Kilowattstunde, wenn ich sehr viel produziere, ist sie günstiger, dann muss ich aber auch dem gegenüber dynamisches Netzentgelt haben, das sagen, okay, wie belastet ist das Netz gerade? Und mit den 2 Faktoren, Smart Metern und der Elektrifizierung bei den Menschen da draußen, da kann man dann anfangen, als Energieanbieter mit einer guten Technologieplattform so zu arbeiten, dass man Produkte anbietet, wo den Menschen am Endeffekt der Strom nichts mehr kosten wird.
Wo sie zumindest mal ein bisschen Geld sparen, ne? Oder fair behandelt werden. Also ich danke dir ganz herzlich, Bastian, für deine Ausführungen. Ich finde das unglaublich spannend, dieses Thema. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare oder schreibt uns Feedback an die E-Mail-Adresse. Ihr findet uns auf den gängigen Podcast-Plattformen, natürlich aber auch bei YouTube und auch bald bei Spotify Video. Da gibt es jetzt, glaube ich, mittlerweile auch die Möglichkeit, uns zu schauen und zu hören. Und ich sage danke, Bastian. Vielleicht sehen wir dich auch nochmal wieder, wenn hier die Leute das gerne möchten, zu anderen Themen, vielleicht zum Smart Meter oder zu einfachen Lösungen, die du jetzt gerade beschrieben hast, weil das ist ja wirklich verrückt, dass so ein Ding 400, 500 Euro kostet und so ein Smartphone, was 10.000 Mal mehr kann, kostet irgendwie 250 oder 200 Euro. Irgendwie ist das so ein bisschen verrückt, so von wegen, als wenn es gewollt wäre, dass das möglichst lange dauert mit der Energiewende. Es könnte alles viel schneller gehen. Ich sage danke an dich, danke an euch fürs Zuschauen, lasst ein Abo da, gerne Feedback auch in die Kommentare schreiben, wenn das möglich ist. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao und tschüss und danke an dich, Bastian.
Vielen lieben Dank. Tschüss.